Seit 2 Jahren betreiben Sie Feldforschung im Silicon Valley, Herr Bachmann. Sie begleiten dort Ingenieure, die den Computer noch mal neu erfinden wollen. Es sind radikale Ingenieure, so nennen Sie die Programmierer der Dynamic Medium Group in Oakland bei San Francisco, weil sie den Computer, wie man ihn bisher kennt, für eine Fehlentwicklung halten. Die derzeit üblichen Produkte der digitalen Welt, vom Smartphone bis Windows, verachten sie regelrecht. Überhaupt läuft die ganze Computerrevolution ihrer Ansicht nach seit 1974, also fast seit Beginn, in die falsche Richtung. The Wrong Revolution, so haben wir diese Sendung vom Festival Luther Lenin des Goethe-Instituts deshalb genannt. Was ist denn derart schiefgelaufen bei dieser kalifornischen Revolution, Herr Bachmann, dass der Computer nochmal neu erfunden werden muss?
Die Ingenieure haben ein sehr nostalgisches Verhältnis zu den 60er und 70er Jahren, eine Zeit, in der aus ihrer Sicht der Computer sich erst formierte und noch formierte und als formierender sozusagen noch formbar war. Das heißt, es war noch gar nicht klar, was er genau ist, ob er jetzt einen Bildschirm hat oder ob er was anderes hat, wie groß, wie klein er ist, welche Leute ihn benutzen werden, wozu er überhaupt da ist, was er können soll. All das war erst in der Mache und das ist natürlich eine Traumzeit für einen Ingenieur. Dazu kommt, dass in dieser Zeit, in den 60er und 70er Jahren, der Computer sich erst als ein Medium formierte, also als eine Möglichkeit, nochmal einen ganz neuen Schritt dessen, wie wir das Denken und das Kommunizieren und das Erinnern auf neue Weisen unterstützen können mit technischen Objekten. Diese große Sehnsucht danach, ein neues Medium zu bauen, das ist sozusagen einen ähnlich großen Schritt wie die Revolution des Buchdrucks, das war immer so der Vergleich, das ist ein Sehnsuchtsmoment, zu dem die Ingenieure, über die ich arbeite, gerne zurück wollen, weil sie glauben, dass heute keine vergleichbaren, ähnlichen, großen Ziele mehr verfolgt werden, sondern stattdessen Formen des Ingenieurstums, die Geräte verlängern oder immer weiter ausbauen, die uns eigentlich nicht gut tun.
Damals gab es ja auch ein Feindbild in den 60er und 70er Jahren. Das war natürlich IBM, das waren die Großrechner, das hat man mit Bürokraten, Technokraten in Verbindung gebracht. Leute, die den Staat in eine bestimmte Richtung lenken mit Computern. Haben Ihre Ingenieure, die Sie jetzt untersucht haben im Silicon Valley, ein ähnliches Feindbild?
Ja, das IBM von heute ist natürlich Facebook und Google. Sie glauben, dass die Technologien, die von diesen großen Plattformmanagern an den großen Firmen gepusht werden, menschenfeindlich sind, dass die Form der Durchwirkung von Geld und Technologie, die dort vorangetrieben wird, zu schlechter Technik führt, dass die Bedingungen, unter der Ingenieure in den Bereichen arbeiten, furchtbare sind. Also all das glauben sie. Gleichzeitig sitzen sie ja im Silicon Valley und arbeiten gegen das Silicon Valley, aber finanziert durch Silicon Valley. Also das ist sozusagen gleichzeitig eine Symbiose und eine Feindschaft.
Es sind radikale Ingenieure, so haben Sie diese Leute bezeichnet, und Sie erheben Einspruch gegen das Bestehende. Das ist eine Formulierung, die in Ihrem ersten Forschungsbericht zu dieser Dynamic Medium Group steht. Einspruch gegen das Bestehende, das könnte eine Formulierung der kritischen Theorie sein. Die könnte auch von Herbert Marcuse, Horkheimer oder Adorno stammen. Nun sind das nicht irgendwelche Ingenieure, sondern es sind die genialsten Programmierer, sagt zumindest Alan Kay, das ist einer der wissen muss. Der hat den Turing-Preis bekommen, also so etwas wie den Nobelpreis in dieser Branche. Er fördert diese auch explizit, weil es Leute sind, wie Sie gesagt haben, die im Silicon Valley gegen das Silicon Valley arbeiten. Was genau hassen denn diese Ingenieure oder verachten es, um vielleicht ein bisschen ein schwächeres Wort zu gebrauchen, an den Devices, an den Produkten der digitalen Welt, wie sie jetzt bestehen, zum Beispiel am Bildschirm?
Der Hass, der kommt von vielen Ecken und aus vielen Motivationen und trifft vieles an den Medien. Aber wenn Sie jetzt den Bildschirm ansprechen, Sie glauben, dass der Bildschirm, also die Tatsache, dass sich, wie es sich ja in den 70er Jahren formiert hat, dass sozusagen der Bildschirm das zentrale Input-Output-Device ist, mit dem wir mit dem Computer uns irgendwie auseinandersetzen.
Ein Kasten mit einem Fenster, a box with the screen, ja, also wie Smart, ein Fenster zur Welt.
Genau, dass das, was mal vor 40 Jahren eine Befreiung war, in ein Gefängnis sich verwandelt hat. Also mir hat einmal relativ früh in der Feldforschung ein junger Ingenieur erklärt, statt dass der Computer uns auf eine ideale Weise unterstützt bei dem, was wir machen wollen mit unseren Körpern, mit unseren Köpfen, zwingt er uns dazu, in einen kleinen Bildschirm zu starren und gleichzeitig auch noch den Rest nachzukonstruieren im Kopf, also wie ein Computer zu denken, statt dass der Computer das macht, was er selber am besten kann, müssen wir das dem Computer nachtragen. Daraus entsteht eine Form des Programmierens, daraus entsteht eine Form des zumindest des Expertenumgangs mit digitalen Medien, den nur bestimmte Menschen können. Also Menschen.
Männer war wahrscheinlich richtig.
Männer ist da vielleicht richtig. Die ganzen Vorurteile von leicht autistischen Persönlichkeitsstrukturen sind ja auch nicht ganz falsch. Also das sind bestimmte Menschen, die das besonders gut können und die dann wiederum Technologien bauen, die genau das auch noch weiter verstärken. Und so kommt es dann zu den sehr überkomplexen, sehr gleichzeitig aber kaum noch zu beherrschbaren technischen Systemen, die wir haben und den männlichen Programmierer- und Expertenkulturen, die sich darum scharen. Und das Ganze ist ein sich selbst verstärkendes System von, aus Ihrer Sicht, schlechter Technologie. Das ist sozusagen eine der Kritiken am Bildschirm. Aber es gibt noch viele andere. Ich kann da gerne weiter erzählen.
Einsamkeit ist auch ein wichtiges Stichwort für die Ingenieure. Ja. Der Bildschirm, Box with the Screen, produziert Einsamkeit.
Ja, das ist ja fast schon so eine alltägliche Beobachtung, dass es uns peinlich ist, das noch schrecklich zu finden. Und trotzdem, jeder, der in der U-Bahn sitzt, denkt manchmal, Mann, das ist doch furchtbar, wie hier alle in die Bildschirme gucken. Solche Formen der Medienkritik, die erlauben wir uns oft nicht, weil sie auch ein bisschen banal ist. Weil ne, früher ist ja auch nicht besser, aber dann haben die Leute in die Zeitung geguckt. Dennoch spüren wir, dass irgendwas falsch ist, dass wir alleine in Bildschirme gucken. Und die haben eine Form, glauben an eine Form des Computers, der im Raum und überall ist und wo man mit dem Körper gemeinsam mit anderen auch immer aus den Augenwinkeln, also so, dass man es am Rande mitkriegt, Wissen teilt und akkumuliert und sich in der ich gestikuliere jetzt, ich weiß, dass ich gerade bin, deswegen muss ich jetzt meine eigenen Gesten erklären. Und zwar sind das jetzt weit ausgreifende Armgesten. Und genau darum geht es, um diese Befreiung hinaus aus dem Bildschirm dessen, was normalerweise nur in einem Computer, also auf einem kleinen Bildschirm passiert.
Das ist ja gegenläufig zu dem, was man oft hört und was viele auch sagen über die digitale Kultur, dass sie Menschen miteinander vernetzt, dass sie Leute miteinander ins Gespräch oder in Verbindung bringt, die sonst wenig miteinander zu tun haben. Ist das aus Sicht Ihrer Ingenieure sage ich, weil Sie sie erforschen, eine Illusion, dass das Netz vernetzt in diesem Sinne?
Ich glaube ja, weil dahinter steht zu einer Utopie des Sozialen, die nicht unbedingt dialogisch ist, in der man gemeinsam im Raum ist, atmosphärisch im Raum ist, so wie jetzt hier im Augenblick gerade im Studio ein paar Leute sitzen und sich einander mitkriegen und der Techniker auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine bestimmte Stimmung hätte, dann würde der das wahrscheinlich aus seinen Augenwinkeln mitbekommen. Und diese Form des gemeinsamen Seins im Raum, das halten Sie für absolut zentral. Und das halten Sie auch für absolut zentral für Wissensaustausch. Übrigens beruht das auf ethnografischem Wissen. Also das ist eine der Ethnografien, die Sie gelesen haben alle und die Sie verehren. Das ist eine Ethnografie eines Menschen namens Hutchins. Der hat sich angeguckt, wie Leute auf Kriegsschiffen miteinander auf dem Kommandodeck kommunizieren. Und da geht es eben auch ganz, ganz häufig darum, dass man einfach körperlich versteht, wo der andere gerade ist und solche Formen des gemeinsamen körperlichen Denkens, dahin wollen sie auch.
Ein weiterer Punkt ist, dass diese Geräte, die irgendwie zur Einsamkeit verführen zumindest, aus Sicht dieser radikalen Ingenieure, jetzt zitiere ich aus ihrem Forschungsbericht, Geräte sind Produkte, die vor allem eins wollen, Geld machen durch Suchterzeugung. Das mit dem Geld machen, das wussten wir, glaube ich, alle schon. Facebook hat natürlich eine bestimmte Strategie, User möglichst lange auf der Plattform zu halten. Facebook programmiert die Algorithmen dementsprechend. Sensationelles wird höher gerankt, damit die Leute länger bei Sensationellem verweilen, um dann natürlich mehr Werbezeit in Anspruch zu nehmen, wodurch mehr Geld gemacht wird. Aber Suchterzeugung ist ein wichtiger Kritikpunkt Ihrer Ingenieure. Suchterzeugung.
Ja, es gibt so eine Haltung, dass sowas wie Facebook simuliert die ganze Zeit bestimmte soziale Erfahrungen, die wir eigentlich ganz anders haben müssten. Also wir müssten gemeinsam essen. Es sind ganz altmodische und romantische Figuren, die dann auch wieder hochkommen.
Man kann ja Foodies machen.
Ja, statt Foodies zu machen. Und sie glauben aber, dass das gemeinsame Essen besser ist. Und als Medienwissenschaftler traut man sich sowas meistens nicht zu sagen. Da denkt man sofort ja, oh, was rufe ich hier für romantische Figuren auf? Wenn aber mir einer der besten oder jedenfalls viele Leute sagen, einer der interessantesten Ingenieure, den es im Augenblick gibt, das sagt, dann kann ich mir selber sozusagen auch mal eingestehen, ja, eigentlich finde ich es auch besser, dass Leute gemeinsam essen, als dass sie sich gegenseitig Foodies zuschicken. Es ist auch so, dass da was verloren gegangen ist.
Sind diese Ingenieure dann deshalb radikal, weil sie die Logik dieser digitalen Produkte grundsätzlich ablehnen?
Sie sind gleichzeitig auf eine radikale Weise nochmal beseelt von der Utopie, dass der Computer als immer noch nicht gewordenes Medium etwas ganz Großes kann, was wir überhaupt noch nicht erreicht haben. Also insofern sind Sie radikal im Sinne von, dass Sie verliebt sind in den Computer auf eine ganz andere Weise. Also Sie den Computer lieben gleichzeitig, aber lehnen Sie alles das, was im Augenblick mit Computern verbunden ist, ab. Also zum Beispiel habe ich immer gesagt, naja, ich mache doch bei euch Feldforschung, da will ich ja auch mal programmieren lernen. Welche Programmiersprache soll ich denn lernen? Und dann haben die mir auch mit einer gewissen Erleichterung gesagt, naja, ein bisschen, ganz klein wenig, was kannst du ja, aber ansonsten lerne bitte nichts, weil Programmieren lernen wird deinen Kopf weiter zerstören. Also alles das, was wir kennen als das, was wir uns so vorstellen, was ein Ingenieur von uns wollen würde, das wollen sie von mir nicht.
Da steht in Ihrem Forschungsbericht eine ganz interessante Formulierung, nämlich, dass diese Leute zugleich maximal optimistisch sind. Das bezieht sich dann auf das, was Sie gerade geschildert haben, nämlich verliebt in den Computer, verliebt in die Möglichkeiten, die Sie dennoch in der digitalen Welt offenbar sehen und über die wir sicher gleich noch sprechen werden. Also Sie sind zugleich maximal optimistisch und Sie sind zugleich eben maximal pessimistisch und wollen die Darkness des Silicon Valley sichtbar machen. Worin besteht denn nun diese Dunkelheit, die Düsternis, vielleicht das Abgründige dieses Landstrichs, der so viele Produkte vorbringt? Ist dann das doch die Geldökonomie, die dahinter steht, die Kommerzialisierung der Träume, wenn man so will? Was würden Sie darauf antworten im Sinne Ihrer Ingenieure?
Ich meine, im Silicon Valley, ich meine, jeder muss ja einfach nur mal durch San Francisco durch eine Straße gehen. Das ist eine Stadt, die ist wunderschön und die ist schreckenserregend zugleich. Es gibt einfach überall sowohl die großen Mengen von Obdachlosen und die Armut überall und die Gentrifizierung als auch diese wirklich ja auch menschlich schrecklich anmutenden Tech-Hipster, von denen man auch nicht weiß, ob man sie nicht vielleicht noch mehr bemitleiden muss, obwohl sie natürlich sehr viel Geld haben. Diese Leute sehen sie tatsächlich als dark. Die werden aber auch auf eine gewisse Weise, ist da auch immer eine Aggression dabei.
Was Sie jetzt gerade geschildert haben aus diesem Hipster-Distrikt in San Francisco, wo die reichen Hipster leben, die in der digitalen Ökonomie arbeiten, bei Startups, bei großen Konzernen, wo auch immer. Und daneben sieht man auf der Straße Obdachlose. Das kann man auch als Folgen des Neoliberalismus oder der libertären Ideologie beschreiben. In Kalifornien oder in San Francisco. Zwei britische Soziologen haben das mal gemacht, das ist schon gut 20 Jahre her, Andy Cameron und Richard Warbrook. Und sie haben das auch kalifornische Ideologie genannt und beschreiben das als eine Mischung aus, jetzt wundert man sich vielleicht zuerst einmal, Community-Denken der Hippie-Tradition, auch dem liberalen Denken der Hippies, plus Technikoptimismus, der natürlich in Kalifornien immer schon groß war, bis heute mit Namen wie Elon Musk und Tesla natürlich verbunden. Und als drittes die libertäre Ideologie, also eine Ideologie, die darauf setzt, dass der Staat sich raushalten soll aus der Ökonomie. Konzerne und Startups sollen sich entwickeln dürfen wie ein Regenwald, heißt die Formulierung, die man auch als Aufkleber auf Autos findet in San Francisco. Nur dieser kapitalistische Wildwuchs, heißt es, garantiere maximale Innovation und natürlich das bestmögliche Wachstum der Branche. Eine merkwürdig widersprüchliche Fusion, schreiben Andy Cameron und Richard Barbrook, sei das von Protestkultur und Neoliberalismus. Kann man die Darkness, das ist Ihr Begriff gewesen im Silicon Valley, auch mit dieser kalifornischen Ideologie beschreiben?
Ja und nein. Wie so häufig sagen Ethnografen immer ja und nein. Also zuerst das Ja. Ich glaube, Ihre Bilder dessen, was der Feind ist, sind genau das. Ergänzt darum, dass es dann schon auch nicht Politikwissenschaftler sind, sondern Ingenieure. Also letztendlich leiden die an zwei Dingen. Die leiden zum einen daran, dass die Geräte so furchtbar sind, die medialen Qualitäten der Geräte und dass das Ingenieurstum nicht mehr dazu da ist, die Welt zu retten. Und dass sie sich sozusagen keine sinnvolle Narrative mehr in der Industrie irgendwie bilden können, dass sie die Welt retten würden mit dem, was sie machen. Nichtsdestotrotz, diese kalifornische Ideologie, das ist schon eine gute Weise, das Feindbild auf den Punkt zu bringen.
Aber Sie hätten doch auch Anknüpfungspunkte bei dieser kalifornischen Ideologie, Ihre Ingenieure, weil ja die Utopien der Gegenkultur oder zum Beispiel das Community-Denken der Hippies, also ein freier Leben, ein Leben, in dem man gleichberechtigt diskutieren kann, gleichberechtigt entscheiden kann, etc. Das ist doch auch alles darin enthalten.
Das Community-Denken ist auf jeden Fall da. Sie wollen aber wieder zu anderen Formen von Communities zurückgehen. Aber kurz noch vielleicht an dieser Stelle, also das, was Sie bauen, die Formen des Computers, die Sie bauen, sollen unverkaufbar sein. Sie sollen nie in irgendeine Form der Kommerzialisierung überhaupt gegossen werden können. Also die Form des Computers, den Sie entwickeln wollen und in Ansätzen, muss ich dazu sagen, auch schon entwickelt haben, und das ist auch sehr beeindruckend, ist keine Sache, die man irgendwann irgendeinem Nutzer verkaufen kann, sondern etwas, das kann man sich eher vorstellen als eine völlig andere, ganz andere Form der Stadtbibliothek. Also es müsste sozusagen staatlich finanziert werden und da kann auch kein Mensch irgendwann mal ganz furchtbar mit reich werden. Und das ist bewusst so angelegt, dass das Technologien sind, mit denen man nicht reich werden kann.
Also das ist auch eine radikale Verweigerung gegenüber dem Silicon Valley, weil es keine Produkte sein dürfen, sondern was dann?
Das ist nicht einfach zu beantworten. Und hier würde ich jetzt an dieser Stelle, dieses Schweigen ist schon ein Teil der Antwort, weil der Ethos des Entwickels, den diese Leute haben, ist, dass sie etwas entwickeln, von dem wir es noch nicht kennen, das wir noch nicht wissen müssen. Also sie haben bestimmte Vorstellungen und diese Vorstellungen gehen dahin, dass man in großen Räumen an Dingen komplexe Wissensformen simulieren kann und damit denken kann, gemeinsam mit anderen, dass das in Community-getragenen Plätzen passieren muss, die irgendwie, weil sie nicht ganz billig sind, von Städten finanziert sein müssen und dass in diesen Formen neue Formen des gemeinsamen Denkens und Kommunizierens entstehen sollen. Prototypen dafür bauen sie, die sind sehr beeindruckend. Was das aber genau ist und wie sich das ausbreiten soll, das ist unklar und erst experimentell zu erreichen. Also das ist ein sehr, sehr starker Ethos, dass Forschung nicht schon benennen kann, was genau rauskommt. Das ist auch ein weiterer sehr großer Unterschied zu dem, was sie sozusagen dem Silicon Valley vorwerfen, weil im neoliberalen Silicon Valley man für das nächste Jahr oder für die nächsten 2 Jahre die große Medienrevolution verkünden kann, aber weiterdenken kann man nicht. Während sie versuchen, Technologien zu entwickeln, die erst in 20 Jahren ihr Potenzial wirklich entfalten.
Also sie wollen nicht einfach Produkte herstellen. Sie entwickeln deshalb keine Prototypen, die ready to ship sein sollen, wie es in der Branche heißt, die man also nicht ausliefern, nicht verkaufen kann. Keine Produkte ist der erste Punkt. Sie verstehen sich auch nicht als Produktdesigner. Und jetzt eine Formulierung, die Sie sich als Wissenschaftler vermutlich verkneifen müssen, die ich mir als Journalist aber leisten kann. Im Grunde geht es doch um so etwas wie eine zweite digitale Revolution. Damit hat unser Gespräch ja begonnen. Diese Ingenieure sind völlig unzufrieden mit der Computerrevolution und der digitalen Revolution, wie sie gelaufen ist seit 1974 und wollen jetzt was völlig Neues entwickeln. Sie beschreiben das in Ansätzen auch in Ihrem Forschungsbericht. Da heißt es, dass dieser Computer, ein Kasten mit einem Bildschirm, sich völlig zurückziehen muss aus der Welt. Das gilt dann auch für Smartphones, für Tablets, für all diese Fenster zur Welt. Jedes Objekt soll ein Computer sein. Und es geht sogar noch weiter. Computer und Räume sollen in eins fallen. So zitieren Sie Brad Victor, den Leiter dieser Forschungsgruppe. Das ist die Grundidee dieses Dynamic Spatial Medium. Das hat aber jetzt mit einer intelligenten Umgebung, einem Smart House zum Beispiel, nichts zu tun. Also es geht nicht um das Thermostat, das immer schon weiß, wie ich heizen möchte, bevor ich es dem Thermostat sage. Das ist damit nicht gemeint, oder?
Nein. Die erste Frage wäre sozusagen, wie gehen die mit dieser Frage des Ready-to-Ship um? Und genau, tatsächlich ist es nicht nur so, dass es nicht ihr Ziel ist, sondern es ist auch eine bewusste Verweigerung. Also einen der Mythen, den sie sich selber erzählen, ist, dass die Misere, in der wir sitzen, daran liegt, dass der Computer auf dem Weg zu einem Medium zu früh geschippt wurde, nämlich Mitte der 70er Jahre, und sich dann in den Personal Computer verwandelt hat, so wie wir ihn kennen, und sich dort verdinglicht hat. Das heißt, sobald große Infrastrukturen aufgebaut werden, große Konzerne damit ihr Geld machen, kann sich Technik nicht mehr frei weiterentwickeln. Aber sie wäre eigentlich auf einem ganz anderen Weg gewesen, um diesen Faden wieder aufzunehmen. Und deswegen vielleicht zweite digitale Revolution ist tatsächlich sozusagen ein
Sie Begriff, müssen vorsichtig bleiben dabei, das ist klar.
Ich vorsichtig wäre, aber das, was Sie meinen, wäre eher die zweite Hälfte der Revolution. Also so ein bisschen wie bei Marx sozusagen, es gibt immer die bürgerliche, aber die eigentliche hat noch nicht. Ne, sozusagen. Das ist erst so, die Vorrevolution hat stattgefunden, aber die eigentliche muss noch kommen.
Also wir sind historisch gesprochen 1905 und nicht 1917 sozusagen, gemessen an der russischen Revolution.
Ja, genau, genau, genau. Das ist genau der Vergleich. Wobei, die sind durchaus Linke, aber die lesen keinen Marx. Das würde ich ihnen manchmal wünschen, aber das tun sie nicht. Und jetzt zu dem Medium, das sich vorgestellt wird. Ein Smart Home ist genau das Gegenteil dessen. Smart Home beruht ja auf dieser Idee, dass wir durch die Welt laufen und irgendwelche technischen Dinge uns noch mehr bedienen, uns noch mehr zuliefern und uns dabei gleichzeitig auf so eine ganz komische Weise erhöhen, aber auch völlig entmündigen. Und wir können eigentlich nichts wirklich damit machen. Am Schluss kann man das Licht schneller in eine andere Farbe verwandeln. Das, was Sie entwickeln wollen, ist natürlich genau das Gegenteil. Das sind Umgebungen, in denen alle Dinge dazu benutzt werden, uns beim Denken zu helfen. Also komplexe Phänomene auf Weisen begreifen können, die uns im Augenblick nicht gelingt.
Und Boris Beckers alte Frage aus der AOL-Werbung, ich glaube Ende der 90er Jahre, bin ich schon drin, wird ja durch dieses System auch völlig neu beantwortet, weil man ist irgendwie immer schon drin, wenn der Computer einen umgibt. Das ist die Formulierung von Brad Victor aus diesem Forscherteam. People walk around inside of the computer. Also man kann sich das als einen Raum voller digitaler Devices oder voller Computer vorstellen, fast wie in diesem Rilke-Gedicht, das man nur ein wenig paraphrasieren muss. Sieht dieser Tisch da denkt, sieht dieser Stuhl da denkt, sieht diese Wand da denkt, alles denkt und man ist drin. Und für jemanden, der in Deutschland sozialisiert wurde, nämlich mit dem historischen Gedächtnis der ständigen Totalitarismusangst, entsteht jetzt vor meinem Geist Auge die Dystopie, dass man sich in einem totalitären Computerraum eigentlich unausbrechbar in diesem digitalen Panoptikum befindet. Diese Angst haben Ihre Ingenieure aber offenbar nicht.
Dass die Technologie die Potenz hat, irgendwann mal in eine noch, gibt ja immer noch schlimmere Formen von totalen Überwachungsumgebungen überführt zu werden, das sehe ich auf jeden Fall. Aus Sicht der Ingenieure ist es anders. Die kennen, glaube ich, das bin ich schon drin, von Boris Becker nicht. Aber wenn sie es denn kennen würden, dann würden sie wahrscheinlich sagen, der Fehler ist im Ich, weil die Technologie, die sie bauen, hat kein Ich aus Ihrer Sicht.
Also die falschen Produkte des Silicon Valley sind Produkte, die von einem Ich ausgehen, die ich-zentriert sind. Und diese Ingenieure wollen digitale Produkte herstellen ohne Ich. Das klingt jetzt fast philosophisch, das Netzwerk an sich.
Sogar noch weitergehend, ich glaube, Sie würden auch in den Momenten, wo die Gedanken am höchsten fliegen, sagen Sie, dass auch das Netzwerk als ein Konzept des Verbundenseins ein falsches ist, das Netzwerk auch schon ich-zentriert ist, weil sozusagen im Netzwerk steht ja immer der Punkt. Und Sie versuchen das alles aufzulösen.
Trotzdem scheint diese Art, den Computer neu zu denken, etwas extrem Positives zu haben für die Menschen, die ihn dann benutzen. Auch das steht schon in Ihrem ersten Forschungsbericht. Dieser Computer oder diese Computerumgebung, müsste man vielleicht eher sagen, soll sein, a new place for all people to build, study, play, speak, learn in fundamentally new ways. Also Menschen sollen darin auf eine Weise etwas bauen, vielleicht auch programmieren, studieren, spielen ist ganz wichtig, sprechen und lernen in einer Weise, die es bisher noch nicht gegeben hat. Diese radikalen Ingenieure haben offenbar so etwas wie eine revolutionäre technische Plattform, aber haben sie auch so etwas wie eine Moral Plattform, wie die Amerikaner gerne sagen. Also eine moralische Haltung, mit der sie durch diesen technischen Wandel, durch diese technische Revolution so etwas wie einen Kulturwandel herbeiführen wollen.
Das hat ja jeder im Silicon Valley. Es kommt darauf an, wie weit man das, also wir machen uns ja immer lustig, ne? Let's make the world a better place. Und das ist natürlich auch absurd, weil jeder Quatsch soll die world a better place machen. Nichtsdestotrotz, der moralische Drang im Silicon Valley, der ist real. Das haben die in sehr viel stärkerem Maße, würde ich sagen, als der durchschnittliche Ingenieur. Sie haben einen wirklich ernsthaften Versuch, die Welt zu retten. Und zwar von einem Standpunkt der sehr radikalen Verzweiflung.
Nun haben Sie selber gesagt, das findet man im Silicon Valley wirklich an jeder zweiten Ecke. Also es gibt zum Beispiel ein Buch von dem deutschen Journalisten Thomas Schulz, der arbeitet für den Spiegel und berichtet aus den USA vor allem auch über die digitale Welt. Thomas Schulz hat im Google Headquarter recherchiert und daraus ein Buch gemacht, das, glaube ich, auch zum Bestseller geworden ist, was Google wirklich will. Er hat dort mit vielen Managern gesprochen, unter anderem mit Philipp Schindler. Und der hat eben was ganz Ähnliches erklärt, was Sie jetzt gesagt haben über die radikalen Ingenieure. nämlich Google beruht nicht auf einem konventionellen Geschäftsmodell. Es wurde nicht entwickelt, um möglichst schnell möglichst viel Geld zu machen. Und dann fragt der Reporter rhetorisch nach, sind denn all die hehren Ziele nicht doch vielleicht nur Maskerade, zumindest ein bisschen? Ist es nicht naiv, sich nur auf das Positive zu konzentrieren? Und der Google-Manager Philipp Schindler antwortet naturgemäß im Brustton der Überzeugung mit einem Dementi. So wird es ja von Anfang an gesagt, die großen Pläne seien nur eine PR-Geschichte, eine Lüge. Die wollen in Wahrheit nur Geld machen, aber das stimmt nicht. Wir alle hier bei Google glauben daran, dass wir die Welt zum Besseren verändern können. Und weil das der Manager von Google sagt, findet man es auch in der Comedy-Serie Silicon Valley in jeder Folge. Kaum eine endet ohne diesen Satz, make the world a better place. Und jetzt sagen es Ihre radikalen Ingenieure auch. Und warum glauben Sie es denn denen?
Erstmal als Ethnograf ist man aufgefordert, Leuten auch erstmal zu glauben. Das ist erstmal so eine Grundhaltung. Dieses Let's make the world a better place im Allgemeinen. Also ich habe mich ein paar Mal gefragt, wie ist denn das bei mir? Ich habe ja auch sehr merkwürdige Ziele. Zum Beispiel bin ich an der Uni, weil ich an Wahrheit glaube, weil ich an Aufklärung glaube, weil ich glaube, dass meine Studierenden irgendwie bessere Menschen werden. Das glaube ich alles.
Durch Bildung, das hoffen wir. Bildung. Sie sind deutscher Professor, ja, Herr Bachmann.
Das sind alles Sachen, die ich glaube, die ich glauben muss. Ich weiß aber auch, so einfach ist das alles nicht. Die Studierenden werden nicht durch Bildung bessere Menschen. Aufklärung, wissen wir, längst funktioniert nicht und so weiter und so fort. Und trotzdem glaube ich daran. Ja? Ich muss das sozusagen machen. Und wenn ich nicht mehr dran glaube, wäre ich ein Zyniker. Und so ähnlich ist es mit dem Let's make the world a better place von Ingenieuren auch. Man muss ihnen das einfach auch mal zugestehen, dass man sowas Ähnliches auch in Ingenieurskulturen zulässt, so wie wir uns das als deutsche professorale Akademiker auch zutrauen, dass es sozusagen Ideale gibt, von denen wir wissen, die funktionieren nicht, an die wir aber trotzdem glauben müssen. Und dann kommt es darauf an, das macht dann schon Unterschiede, ob jemand bereit ist, sich in unbequeme Gefilde mit solchen Idealen führen lässt oder ob es wirklich nur eine Sonntagsrede ist. Und da würde ich dann schon einen Unterschied machen, dass es bei Google natürlich, die glauben auch daran, aber das ist das Sonntagsreden-Glauben. Okay. Während diese Leute, die haben ihre Jobs verlassen, die könnten alle furchtbar viel Geld verdienen, die verweigern die ganze Zeit Geld, die verweigern, dass sie Produkte daraus machen, da stehen wirklich Investoren teilweise schon vor der Tür, da ist schon eine gewisse Credibility da. Und da ich die ja jetzt nach 2 Jahren kenne, weiß ich auch, dass die durch Monate von Depressionen durchgehen und wirklich glauben, die Welt ist am Abgrund, wir müssen etwas tun. Die haben dann einen ganz unironischen, unzynischen Moment, wo ich denke, ja, irgendwie besser so als anders, liebe Ingenieure.
Brad Victor, der Leiter dieser Forschungsgruppe, das findet man relativ schnell, auch wenn man sonst relativ wenig findet über diese Forschungsgruppe, hat mit Al Gore zusammengearbeitet, also mit dem Klimaschützer und Ex-Vizepräsidenten. Dem kann man dann auf jeden Fall sehr schnell glauben, die Befürchtung, dass die Welt doch sehr weitflächig untergeht, wenn der Meeresspiegel nur um 1,5, 2 oder wie man zuletzt dann doch vermutet, um 3 Meter steigt in den nächsten Jahrzehnten. Nun ist die Frage aber, wie will Brad Victor das mit dieser Forschergruppe mit einem digitalen Medium retten?
Also er sagt, wenn er jetzt anfangen würde, bessere Batterien zu entwickeln, dann wäre er da vielleicht auch ganz gut da drin, aber das wären jetzt keine bedeutenden Leistungen, die er da beitragen kann. Also er macht das, was er am besten kann und er glaubt, dass vielleicht dadurch, dass wir Medien schaffen, die Zusammenhänge uns steter präsent machen und besser, das ist eine Aufklärungsfantasie, die er letztendlich hat. Andere Leute in der Forschergruppe haben eher so hippieske Vorstellungen, dass dieses Medium andere Formen des Sozialverhaltens erzeugt, die na, vielleicht bessere, freundlichere Menschen erzeugt. Das sind alles sehr für mich schwer zu schluckende Utopien. Ich glaube, dass das nicht gelingen wird. Ich bin aber trotzdem froh, dass es diese Leute an diesem Ecke auch versuchen.
Aber es hat ja auch einen gewissen narzisstischen Aspekt bei Brad Victor. Also damit meine ich jetzt nicht die Selbstinszenierung, die man bei diversen Revolutionären durch die Weltgeschichte durchdeklinieren könnte. Auch Che Guevara, der sich gerne in bestimmten Posen hat fotografieren lassen. Das alles nicht. Sondern der narzisstische Aspekt ist vielleicht eher der, dass Brad Victor mit seiner Forschergruppe die Weltrettung auf die eigenen Schultern lädt.
Absolut. Vielleicht weil ich selber als sehr junger Mann noch in kalten Kriegszeiten auch immer das Gefühl hatte, oh, bald bricht der Atomkrieg aus, ich muss doch jetzt was machen, damit das nicht passiert. Also ich kann mich noch erinnern an dieses pubertäre oder adoleszente Gefühl. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum mich das auch so interessiert. Aber nochmal ganz kurz zum Narzissmus von Brad Victor. Absolut, es ist eine ganz merkwürdige Figur. Es ist eine Mischung aus extremer Bescheidenheit und absoluter Hybris.
Und wenn man es rein versachlicht, dann ist es doch der glasklare Gedanke des Technikdeterminismus, den ihre Ingenieure da durchdeklinieren. Also die Vorstellung, dass man neue, revolutionäre, gute technische Lösungen finden muss, um damit dann gesellschaftliche, politische, soziale und eben auch zum Beispiel ökologische Probleme zu lösen. Die Blaupause ist immer der Buchdruck dafür. Die Gutenberg-Galaxis wird immer als das Paradebeispiel gehandelt. Also man hat diese technische Lösung mit dem Buchdruck durch bewegliche Lettern. Dadurch hat sich die Produktion und das Verbreiten von Wissen verändert. Die Formen der Kommunikation haben sich verändert. Das hat der breiten Masse Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht. Die Demokratisierung und die Zivilgesellschaft ist ohne diesen Buchdruck nicht zu denken. Zugrunde liegt immer diese Vorstellung, eine neue technische Lösung wird auch gesellschaftliche Probleme lösen.
Jein. Also erstmal ja, im Sinne von, natürlich sind das Fantasien, dass der Ingenieur die Welt retten kann. Und wir wissen, klar, das geht nicht so. Ne? Nein, insofern als der Technikdeterminismus von Ingenieuren ja ein anderer ist als der, sagen wir mal, eines Kulturwissenschaftlers, weil der Ingenieur ja schon immer weiß, wer ist denn die Technik? Das ist ja er selber, das ist ja ein Mensch. Also sozusagen, das ist immer ein sehr humanistischer Technikdeterminismus. Das ist ja ein Kult des Ingenieurs, des Menschen. Erstens. Zweitens geht es nicht um Technik, sondern um Medien. Das ist sozusagen schon dieser medientheoretische Gedanke. Also ob das jetzt dieser oder jener Computer ist, ist egal. Auch dieser Computer im Raum ist eigentlich egal. Der Punkt, der irgendwann zu erreichen ist, sei ein Medium. Und drittens glauben sie schon, und das praktizieren sie auch dran, dass es hier um Experimente von Menschen- und Maschinenverschaltungen sind, die sich dann aber schon gesellschaftlich in alle anderen Subsysteme irgendwie ausbreiten können. Also da ist eher der Technikdeterminismus, ist eher an dieser Stelle. Und an dieser Stelle sagen sie auch zu mir, lieber Götz, wir wissen schon, du glaubst da nicht dran und wir wissen auch, dass wir da eigentlich nicht dran glauben, aber wir müssen da dran glauben. Also es ist eine Mischung aus, das wird schon irgendwie klappen und wir wissen, das klappt nicht. Also ne, so komplizierte Lage, aber nochmal, so ein ähnliches Verhältnis habe ich auch zur Bildung meiner Studierenden. Ne? So.
Aber es gibt ja eine Grundüberzeugung bei diesen Ingenieuren und das ist wiederum ein Schlagwort der Gegenkultur, Access to Tools. Das war der Untertitel des Whole Earth Catalog, das war ein Katalog, mit dem Stuart Brand, so eine Ikone der kalifornischen Umweltbewegung und dann später auch der Digitalisierung, erstmal die Hippie-Kommunen im Hinterland von Kalifornien mit den entsprechenden Geräten zur Selbstversorgung und Selbstorganisation beliefern wollte. Also das konnte ein Bausatz sein für einen Holzofen, das konnte auch ein Schnittmuster für einen echt hirschledernen Trapperanzug sein. Das waren aber auch neue Informationen über neue Computer, über Kybernetik und so weiter. Es ging immer um Access to Tools, also den Zugang zu den richtigen Geräten. Das verbindet dann so gesehen die Gegenkultur. In der Tradition sehen sich die Ingenieure, wie Sie vorhin gesagt haben, zum Teil mit dem Technikoptimismus, um noch einmal auf die kalifornische Ideologie und diese merkwürdige Mischung, die darin enthalten ist, zu sprechen zu kommen.
Ja, auf etwas andere Weisen als in den 60er, 70er Jahren. Also in den 60er, 70er Jahren oder vor allem in den 70er Jahren hat sich ja diese Idee sozusagen Access to Tools gedoppelt mit der technischen Möglichkeit, dass man einfach zum ersten Mal Computer im größeren Maße entweder einfach nur durch Zugang zu Mainframes oder dann halt durch eigenbesitzende, selbstbesessene Computer zugänglich machen kann. Das heißt, es war wirklich was Neues. Dieses neue Tool wurde zum ersten Mal im größeren Bereich, war einfach da. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so. Diese Form des Access to Tools, jeder hat 5 bis 10 Computer um sich herum. Ich weiß nicht, wie viele hier in diesem Raum sind.
So viele wie Menschen vermutlich. Ja.
Computer alleine können das Leben nicht besser machen. Ein Medium kann es. Und wir haben seit 50 Jahren eine Situation, wo wir zum ersten Mal seit ein paar hundert Jahren, je nachdem, wo man den letzten Mediumschritt setzt, der Radiomann guckt mich jetzt scharf an, haben wir die Chance, wieder ein Medium zu bauen. Und das ist noch nicht zu Ende gebaut. Und das kann Kultur verändern. Das wäre Ihre These. Genau.
Nun muss man so eine technische Revolution natürlich auch organisieren, wie jede andere Revolution. Da stellt sich dann Lenins alte Frage, was tun oder studierlat noch einmal. Und das wichtigste Prinzip für das Organisieren dieser Revolution, habe ich in Ihrem Forschungsbericht gelesen, ist das Ethos des Spielerischen. Also ganz bewusst spielerisch vorgehen, wenn man programmiert. Und das hat mich nun an einen viel älteren Bericht aus anderen Computerlaboren der 60er Jahre erinnert, von Theodore Rostek, dem Historiker der kalifornischen Gegenkultur. Das waren damals Labore der Stanford University, berühmte, wo auch Douglas Engelbart geforscht hat, der Erfinder der Computermaus zusammen mit Bill English. Und er kommt dann zu dem Schluss, ich zitiere das wörtlich, die Haltung, mit der die Guerilla-Hacker, das ist sein Wort für radikale Ingenieure bzw. Hippie-Hacker, also die Haltung, mit der die Guerilla-Hacker an die Arbeit gehen, ist ein sonderbares Gemisch aus Rebellion, Do-it-yourself, Science-Fiction und einfach Spaß am Spiel. Und weiter, in den ernsten Aspekt ihrer Arbeit mischt sich eine Menge Skurrilität, eine Vorliebe für kindische Fantasien, die den Computer als magischen Kasten sieht, der aus einem Schwert und einem Zauberspruch entstehen kann. Wie muss man sich das Ethos des Spielerischen in dem Labor vorstellen, das Sie untersucht haben, Herr Bachmann?
Es gab eine Frühphase, da gab es die Idee, dass einfach ein jeder in ein jede Richtung ein jedes entwickeln solle und dass daraus sich dann magisch in der vollkommen kreativen Öffnung eines jeden etwas Neues ergeben solle. Das sind alles hochbegabte Leute, die haben alle Mathematik studiert, aber auch eine Ader für Kunst und so, und kommen alle irgendwie von Elite-Universitäten. Das sind alles ganz besondere und interessante Menschen. Da passiert schon viel, wenn ein jeder ein jedes auf jede Weise dann entwickeln kann, mit aller Freiheit und allen finanziellen Möglichkeiten, die da notwendig sind. Das ist schon eine kreative Explosion. Was es nicht ist, ist ein neues Medium. Deswegen gab es nach 2 Jahren zunehmende krisenhafte Entwicklung, wo sozusagen klar war, wir haben hier wirklich tolle Prototypen, die blinken und machen und tun, und jeder, der in das Labor reinkommt, denkt, wow, das habe ich ja noch nie gesehen und ist das schön, aber die Welt wird nicht errettet. Deswegen auch dieser Weltrettungsdiskurs entsteht auch in dieser Zeit. Wir müssen das Ganze ein bisschen ernsthafter, etwas weniger spielerischer gestalten. Und sie haben jetzt eine Vorgehensweise, wo sie immer ein Jahr lang nicht spielen, ein Jahr lang ein neues, was Sie Betriebssystem nennen. Es ist aber vor allem sozusagen der Versuch, eine technische Plattform zu errichten. Und das geht über ein ganzes Jahr. Und wenn das fertig ist, dann haben Sie eine neue Plattform und dann wird wieder 1 bis 1,5 Jahre lang gespielt. Und aus diesem Spielen heraus entstehen die Ideen für die nächste Plattform.
Diese spielerische Phase, ist das, was man im Jargon der Branche Yak-Shaving nennt? Also sich verlieren in nicht zielführendem, was angeblich so wichtig ist, dass auch große Konzerne es in verschiedenen Programmierlaboren ständig praktizieren?
Also Yak-Shaving, das kommt aus einer E-Mail von Brad Victor, wo er wie häufig in seinen E-Mails deiner Verzweiflung darüber kundtut, dass es...
Es geht nicht so voran, wie er es sich vorstellt.
Voran, ne? Ja. Und er beschreibt seine Situation und die Situation der Gruppe. Das müsste man sich vorstellen wie ein Stapel von Aufgaben. Ganz unten sind die wichtigsten Aufgaben. Tatsächlich ist an der untersten Ebene des Stapels liegt nicht die Weltrettung, aber to prevent the world from tearing itself apart. Also versuchen zu verhindern, dass die Welt sich selbst
zerreißt oder in Stücke fällt.
Dass die Welt in Stücke fällt. Und darüber gibt es weitere Ebenen auf diesem Stapel, die alle das jeweils untere erreichen sollen. Also zum Beispiel sowas wie neue Formen des Zusammenseins. Und dafür brauchen wir ein neues Medium, dafür brauchen wir irgendwie vielleicht ein neues Computational System, und dann brauchen wir ein bestimmtes Betriebssystem, dafür brauchen wir eine bestimmte konkrete technische Lösung, dafür müssen wir jetzt das programmieren. Und weil es ein Stapel ist, das kennt jeder, wenn man einen Stapel auf seinen Schreibtisch legt und der ist ein Stapel und der ist hoch und man arbeitet ihn ab, dann arbeitet man immer nur die oberen Sachen ab und dann kommen schon wieder neue Sachen drauf. Und seine Verzweiflung, die er da zum Ausdruck bringt, und das nennt er Yak-Shaving, ist, dass man immer nur sozusagen am oberen Stapel, also Ingenieure unterhalten sich und beschäftigen sich immer nur mit dem oberen Bereich, also irgendwelchen kleinteiligen technischen Lösungen, und kommen nie tiefer in den Stapel rein. Im unteren Bereich geht es dann wirklich um die Welterrettungsmotivation. Da kommt man aber auch nie hin. Also es ist ein Stapel, ne? Den wird man nie nach unten abarbeiten. Genauso wie man sitzt am Schreibtisch, man hat diesen hohen Stapel, man versucht den so Sisyphus-mäßig immer sozusagen ein bisschen kleiner zu machen. Und wenn man ihn kleiner macht, käme man irgendwie zu den wichtigeren Dingen. Aber man kann ihn nie ganz unten. Die Welt retten kann man sowieso nicht.
Aber es ist ja eine interessante Frage, ich drücke das so ein bisschen plakativ aus, das gebe ich zu, wie man eine Revolution organisiert, auch eine technische Revolution. Und dann gibt es immer erstmal die Vorstellung einer Staircase, also einer Treppe. Da ist das Wichtigste dann oben. Ja. Anders als in dem Stapel, den Sie beschrieben haben, das Wichtigste ist oben, das Ziel ist oben, das muss man erreichen. So kann man auch das Kommunistische Manifest meinetwegen lesen. Dann am Ende sind alle frei und morgens Fischer, mittags Programmierer und was weiß ich, abends Tennisspieler, keine Ahnung. Nun stellte sich in diesem Lab auch die Frage, was ist die gute Art, eine Revolution zu organisieren? Und die haben gesagt, Staircase, Treppenmodell, Wichtigstes ist oben. Oben ist dann im Silicon Valley auch das Produkt, das man ausliefern kann. Das ist nicht unser Modell, das ist ein zielgerichtetes Denken, das nicht zu dem Ziel führt, das wir eigentlich erreichen wollen. Und deswegen haben sie diesen Haufen erfunden, den Yak Stack, den Haufen, wo das Wichtigste unten liegt.
Das sind zwei verschiedene epistemische Aufstellungen, wie sie sozusagen über sich selber nachdenken. Das ist aber im einen Fall, im Stapel geht es eher darum, dass man sozusagen die entscheidenden Sachen immer verpasst. Im anderen Fall, im Staircase, muss man sich das auch vorstellen, wie ein nach oben offenes, im Gegensatz eben zum Rest des Silicon Valleys, wo am oben des Staircases das Produkt ist, steht hier ganz oben eigentlich das Bilderverbot. Genauso wie in der guten Revolution auch ganz oben ja der Kommunismus steht, über den wir ja nichts wissen, den wir ja irgendwie einfach setzen müssen und der uns hilft, manchmal im Bestehenden gute Sachen zu tun und manchmal auch im Bestehenden schlechte Sachen zu tun. Aber dieser Bilderverbotsort, der hilft uns, im Jetzt irgendwie zu handeln und irgendwelche Effekte zu erzeugen. Und genauso haben die so einen Bilderverbotsort eines Mediums, das irgendwas besser macht, fundamental. Das kommt aus dieser alten engelbartschen Idee, dass wir keine Menschen sind, keine Humanisten, sondern dass wir Mensch, Maschinen, Sprachen, Kulturverbünde sind. Bei Engelbart heißt das, wir sind Age-Lumpteers. Man könnte auch sagen, heute würde man manchmal gleich sagen Cyborgs. Also es gibt keine Menschen, es gibt nur sozusagen so Verbindungen von Mensch, Technik, Kultur und so weiter und so fort. Und an diesem Verbund von Mensch, Kultur und Technik kann man halt als Ingenieur herumschrauben. Und zwar vor allem an der Technikseite, aber auch an dem Rest. Und dieses Herumschrauben, wenn man das utopisch verlängert, dann kommt man in dieses Bilderverbots eines besseren Miteinanders, um jetzt mit aller Vorsicht zu sprechen.
Diese Ingenieure haben ein Ziel, das liegt ganz unten im Stapel, die Weltrettung. Sie haben Dinge, die liegen oben im Stapel, müssen abgearbeitet werden, sind technische Probleme. Sie sind Ethnograph und haben als Ethnograph in einem Feldforschungsprojekt diese Ingenieure untersucht. Welches Ziel haben Sie denn vor Augen, wenn Sie diese Leute untersuchen?
Was ich an den Ingenieuren schon interessant finde, ist dieser starke Einspruch gegenüber digitalen Medien, so wie sie heute sind. Das finde ich erstmal interessant. Ich selber würde von meinen analytischen Zugängen meistens, wenn ich meinen eigenen Einspruch formuliere, würde ich eher kapitalismuskritische Ansätze wählen. Das machen die so nicht, sondern die haben eher so eine Art Medien- und Technik-theoretischen Ansatz, der ergänzt das. Da kann ich einfach was von denen lernen. Gleichzeitig, das ergänzt das, was ich so denke. Das ist in einem Territorium, in dem ich sonst eher stärkere Vorbehalte habe. Es ist auch spannend, dass die als aktive Medientheoretiker sozusagen Medientheorie nicht denkend betreiben, sondern bauend betreiben. Da zuzuschauen ist einfach spannend. Und nicht zuletzt, und das ist bei mir auch eine Hauptmotivation, es ist ja eine merkwürdig experimentelle Aufstellung der Geschichtswiederholung. Also der Versuch, die frühen 1970er Jahre in den späten 2010er Jahren nochmal zu wiederholen.
Also die Revolution zu wiederholen.
Oder weiterzuführen oder auf jeden Fall sozusagen Geschichte zu simulieren. Wie in einem großen Rollenspiel muss man sich vorstellen, nochmal grundsätzlich alles neu denken können. Das ist eine Geste, die so unmöglich ist, weil wir ja nicht mehr in den 1970er Jahren sind, sondern eben in den späten 2010er Jahren. Aber auch interessant, also ich lerne jetzt nicht tatsächlich direkt etwas darüber, was in den 1970er Jahren passiert ist, aber ich lerne etwas darüber, was passiert, wenn Leute in den 2010er Jahren versuchen, nochmal so zu entwickeln, als ob es die 1970er Jahre wären.
Und es sind Leute, die glauben, dass die Computerrevolution seit 1974 schiefgelaufen ist. Damit vielleicht nochmal zum Anfang des Gesprächs, jetzt ganz am Schluss und die Frage doch persönlich an Sie. Das hat ja ein bisschen den Charakter von Revolution daneben gegangen, Und jetzt der Versuch einer Gegenrevolution durch eine weitere technische Revolution der digitalen Medien. Glauben Sie denn, Herr Bachmann, dass sich dieser Prozess nach 50 Jahren kalifornischer Ideologie noch einmal umkehren lässt?
Nein, glaube ich nicht. Das Ausgangsargument ist immer, die Geräte, die wir jetzt haben, entstanden auch über 20 Jahre und in einer auf 20 Jahre hin entwickelnden und mit ähnlichem moralischen Impetus betriebenen Entwicklung. Lasst uns das doch mal einfach nochmal weiterführen. Und zwar nicht mit dem, was damals entwickelt wurde, aber als Geste nochmal wiederholen. Also das finde ich einfach erstmal gut. Also Ingenieure sollen möglichst radikal technische, mediale, soziale Formen erproben können und uns als Gesellschaft zur Verfügung stellen. Das finde ich absolut unterstützenswert. Ob das sich dann gesellschaftlich durchsetzen wird, ich bin kein Futurologe, aber ich bin froh über verzweifelte Hoffnungen. Genauso wie ich froh bin, dass ich mir manchmal vorstellen kann, dass meine Studierenden durch Bildung bessere Menschen werden. Das ist Blödsinn, aber das macht mir das Leben etwas einfacher.